Ja, ich weiß nicht, ob es allen anderen auch so geht. Die einen sehen heute vielleicht etwas trauriger aus, weil die Ferien zu Ende gehen. Die anderen sind etwas glücklicher, weil die Schule wieder anfängt. Das sind die Eltern unter uns. Kommt wieder ein bisschen mehr geregeltes Leben hinein in die Familie. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich hatte ja auch eine Woche Urlaub mit der Familie. Ja, begrüße alle ganz herzlich von dieser Stelle aus. Ja, ich weiß nicht, wie weit es schon angeklungen ist. Heute ist so mein Thema Wachstum, ein Leben, das Frucht trägt. Und dazu ein Bibeltext aus Johannes 15, ich denke nicht ganz unbekannt, eines der Ich-Bin-Worte Jesu steht da am Anfang. Ich lese uns aus Johannes 15 die Verse 1 bis 9. Jesus redet da vom Weinstock und den Reben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, der alle unfruchtbaren Triebe abschneidet. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr gehört schon zu diesen guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Bleibt fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Denn so wie eine Rebe nur dann Früchte tragen kann, wenn sie am Weinstock ist, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, in dem bleibt mein Leben und er wird viel Frucht tragen. Wer sich aber von mir trennt, kann nichts ausrichten. Wer ohne mich leben will, wird wie ein unfruchtbarer Trieb abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Triebe werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch nach meinem Wort richtet, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Gott wird dadurch verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr euch so als meine wirklichen Jünger erweist. Ja, es gibt immer wieder einzelne Worte, die da bleibe ich dran hängen in der Bibel. Das war bei diesem Text so, als ich in diesem Vers 2 las, die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Noch mehr Frucht. Das ist für mich so ein Hingucker gewesen, weil davon die Rede ist, dass also es da Wachstum geben soll im Leben eines Christen. Man soll nicht nur, also um im Bild zu bleiben, mit der Ernte des vorherigen Jahres zufrieden sein, sondern soll durchaus darauf achten, dass die Ernte noch reicher ausfällt im neuen Jahr. Und das soll uns heute beschäftigen. Die Frage nach dem Wachstum, nach unserem geistlichen Wachstum. Wir waren in der vergangenen Woche als Familie unterwegs und haben eine Familie getroffen, die haben wir 10 Jahre lang nicht gesehen. Und die Eltern, die wir da, also war auch eine Familie, die Eltern, die wir da trafen, denen konnte man sofort sagen, Mensch, ihr seht noch ganz aus wie damals. Also die 10 Jahre sind irgendwo spurlos an euch vorübergegangen. Und man hat dann so die Komplimente ausgetauscht und alle waren zufrieden, ja, dass wir alle noch aussahen wie damals von vor 10 Jahren. Aber wir haben auch Kinder. Und das war ganz interessant. Also die Kinder in 10 Jahren, da hat sich deutlich was verändert, ja. Also wie wir damals sie gesehen hatten, war unsere älteste Tochter gerade noch so ein paar Monate alt. Und die andere Familie, die hatten damals einen 4-jährigen Jungen gehabt. Und der war jetzt so groß wie ich. Also da hat sich deutlich was verändert. Mittlerweile war bei ihnen noch eine Tochter dazugekommen, bei uns noch 2 weitere Töchter. Und ich habe dann so gedacht, also das wäre natürlich jetzt komisch gewesen, oder? Wenn wir jetzt gesagt hätten, Mensch, eure Kinder sehen auch noch aus wie damals. Also hätte noch mal in die Knie gehen müssen und hätte dem 4-Jährigen guten Tag gesagt oder so. Also da hätten wir doch wahrscheinlich alle hätten wir gesagt, also meine Güte, was ist denn mit eurem Kind los? Er ist ja noch so klein wie vor 10 Jahren. Also da irgendwas ist doch da passiert, ja? Oder ist eben nicht passiert. Und mir ist dann so aufgefallen, dass ich dachte, ja, also bei Kindern da wären wir sofort alarmiert, wenn wir da kein Wachstum sehen würden. Die Frage ist das, wie ist das mit unserem geistlichen Leben, geistliches Wachstum? Das sieht man ja keinem an. Ja? Also wenn ich jemanden jetzt nach 10 Jahren treffen würde und würde sagen, na, wie sieht das denn aus, dein geistliches Leben, dein Leben mit Gott, gibt es da Wachstum? Ist da noch mehr Frucht als damals von vor 10 Jahren zu erkennen? Oder eben nicht? Und aber weil es eben nicht so offensichtlich oft ist, ja, nicht so dramatisch vielleicht wie bei einem Kind, das 10 Jahre lang nicht gewachsen wäre, ist das leichter, ja, zu kaschieren, ist das leichter zu verdecken. Aber die Frage bleibt nach dem geistlichen Wachstum. Ich habe mal so einen Gang durch die Bibel gewagt, einfach mal guckt, wo ist denn so vom Wachsen die Rede in der Bibel? An ganz entscheidenden Stellen. Also da ist zum Beispiel schon in den ersten Seiten der Bibel, Genesis 12, davon die Rede, dass Gott Abraham erwählt, diesen einen alten Mann. Und dann sagt er zu ihm, deine Nachkommen, sagt Gott, deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Kapitel 12, Kapitel 15 sagt er, die sollen so zahlreich wie der Staub werden. Und dann noch mal ein paar Kapitel weiter heißt es, so zahlreich wie die Sterne am Firmament. Also das ist unheimliches Wachstum, was da dem Abraham in Aussicht gestellt wird. Jetzt im Moment bist du ein Einzelner, das heißt mit deiner Frau, kinderlos, aber ihr werdet wachsen als Familie. Ihr werdet ein Volk werden. Das wird wachsen. Das ist eine Aussage, die Gott macht. Es geht noch ein Stück weiter, dass Gott auch als das Volk dann aus Ägypten zieht, Exodus 34, sagt Gott zu diesem Volk, ich will ganze Völker vertreiben und euer Gebiet immer größer werden lassen. Ist auch interessant, ja, dass Gott das so vor Augen hat und sagt, ich habe euch so ein Land in Aussicht gestellt, das Land, wo Milch und Honig fließen, und das soll aber nicht nur so ein kleines Land bleiben, sondern das soll wachsen. Immer weiter wachsen, euer Gebiet soll immer größer werden. Und im Alten Testament sehen wir das oft, dass Gottes Segen dahin wirkt, dass eben Familien wachsen oder auch das Gebiet, das Staatsgebiet sozusagen, wächst. Im Neuen Testament wird das geistlicher gefasst, aber auch da ist von Wachstum die Rede, einmal in Bezug auf Gottes Herrschaft, Gottes neue Welt, die wächst. Jesus benutzt dafür Gleichnisse, um das zu zeigen, zum Beispiel Matthäus 13, sagt Jesus, mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das kleinste, es ist der kleinste Same, den es gibt. Aber wenn er aufgeht und wächst, wird er größer als alle anderen Sträucher. Ja, er wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel ihre Nester bauen. Das ist eines dieser Gleichnisse, wo Jesus andeutet, wenn Gott regiert, dann breitet sich seine Herrschaft mehr und mehr über den Menschen aus. Da wächst etwas. Aber auch vom inneren geistlichen Wachstum ist die Rede. Zum Beispiel in Lukas 17 kommen die Jünger zu Jesus und fragen, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Das ist ihre Frage. Und in vielen Briefen ist das auch Thema. Hebräerbrief, Kapitel 5, ganz besonders deutlich. Damit will ich diesen kurzen Durchgang einmal zum Thema Wachstum schließen. Hebräer 5 heißt es, ist ein längerer Abschnitt, aber ich finde, er lohnt, ab Vers 11. Eigentlich, heißt es dort im Hebräerbrief, eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Große Frage, ja. Wo bin ich gewachsen? Wo bin ich stehen geblieben? Wo will Gott, dass ich persönlich, geistlich wachse und auch mein Gebiet sich vergrößert, mein Einfluss, mein Wirkungsbereich als Christ sich vergrößert. Es gab einen Mann, an den wir besonders morgen denken, 31. Oktober, ich hoffe, es in Deutschland alle noch wissen, gefeiert wird es nicht mehr so stark, Reformationstag, der Tag, an dem ein Mönch, ein Augustiner Eremit namens Martin Luther an eine Kirche in Wittenberg einige Thesen schlug. Dieser Mann Martin Luther, ich denke, er hat seine Kirche gesehen und an ihr gelitten, weil er genau das vermisst hat. Diese Kirche ist geistlich nicht gewachsen. Und dann hat er eine Entdeckung gemacht und die gilt auch für uns alle, dass da, wo geistlich nicht gewachsen wird, da ist auch nicht einfach nur Stillstand. Dass man sagen könnte, naja, man hat so einen bestimmten Grad an Glauben erreicht und da sind wir stehen geblieben über die Jahrhunderte hinweg und so ist halt die römische Kirche damals gewesen, sondern Luther hat die Erfahrung gemacht, da wo die Kirche sich nicht ausstreckt danach zu wachsen, geistlich zu wachsen, da bleibt sie nicht einfach stehen, sondern sie geht immer mehr ja zurück, sie zerfällt und ihr Glaube wird brüchig. Daran hat Luther gelitten. Daran hat Luther gelitten. Und darum hat er etwas in Gang gesetzt, ja, was dann als Reformation in die Geschichte eingegangen ist. Wachstum. Darum soll es gehen. Ich will das in drei Schritten entfalten, drei Schritte, die nötig sind, um geistlich zu wachsen, um Frucht zu bringen, so wie es Jesus hier in diesem Bild vom Weinstock und den Reben seinen Zuhörern nahelegt. Der erste Schritt, der nötig ist, ist Jesus hören. Jesus hören. Er sagt im Vers 3, ihr gehört schon zu diesem guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Luther, manche sagen, war ein Revolutionär. Und dann könnte man fragen, wieso ist einer so ein Revolutionär geworden? Und vielleicht lag das damals so in der Luft. Das war die Zeit der Renaissance. Alles lebte neu auf, die Künste, die Wissenschaft machte Entdeckungen und so. Und vielleicht war das so in der Zeit gewesen, ja, dass auch ein Luther dachte, die Kirche braucht mal einen neuen Anstrich oder so. Es ist alles zu alt und eingefahren und einfach mal ein bisschen Revolution machen. Vielleicht denkt mancher, es war vielleicht die Zeit, so das politische Leben oder so, es war alles nicht so, wie es sein sollte. Deutschland hatte einen Kaiser, Karl V., der konnte nicht mal Deutsch sprechen. War irgendwie eine Unzufriedenheit auch in den deutschen Landen und vielleicht in diesem Sinne auch so ein deutsches Unabhängigkeitsstreben. Manche haben Luther so verstehen wollen, dass er sozusagen das so ein Deutschtum hat etablieren wollen. Man kann versuchen, das von außen zu erklären, aber ich glaube, das geht nur von innen her. Luther ist zum Revolutionär geworden, weil er sich mit der Bibel beschäftigt hat. Das war der Sprengstoff gewesen, den er entdeckt hat und der in der Kirche seiner Zeit verschüttet worden ist. Und wenn wir heute sagen, Mensch, wir würden auch gerne Revolutionäre werden, ich weiß nicht, ob ihr jungen Leute vor allem denkt, Mensch, wir müssten auch mal was bewegen in dieser Welt, ja? Dann glaube ich, braucht es nur eine Sache zu machen, nämlich in der Bibel zu lesen. Die ist Sprengstoff. Und das hat Luther erkannt. Er hat erkannt, je mehr ich mich mit dieser Bibel beschäftige, je mehr ich auf Jesus höre, je mehr ich das beherzige, was Gott sagt, desto mehr werde ich zum Revolutionär, weil das in vielerlei Hinsicht das in Frage stellt, was mein Leben, aber auch mein Umfeld, meine Gesellschaft ausmacht. Aufbrüche in der Kirchengeschichte sind immer entstanden aus der Hin- bzw. aus der Rückwendung zu der Botschaft der Bibel, zu den Worten Jesu. Ich glaube auch, dass wenn man kirchlicherseits gibt, es auch immer wieder Aufbruchbewegung. Wir waren als Kirchenvorstand, waren wir Anfang des Jahres in Stuttgart gewesen bei einer Konferenz ausgerichtet von der Willow Creek Kirche in Chicago. Die macht von sich reden. Aber ich denke, wenn solch eine Kirche und diese Kirche dort in Chicago, wenn sie den Einfluss gewinnt, auch in Deutschland, in die Gemeinden unserer Tage und vielleicht auch ins persönliche Leben, dann nur deshalb, nicht weil sie amerikanisch ist und irgendwie gut drauf ist und so viele tolle neue Ideen hat, sondern weil auch diese Gemeinde in Chicago sich mehr und mehr in die Bibel hineingekniet hat. Darum ist sie und hat sie Vorbildcharakter. Auf Jesus hören. Luther hat das gemacht. Luther hat sich intensiv mit der Bibel beschäftigt. Dieser Tage ist mir das, habe ich ein bisschen geblättert über Luther und entdeckt, also Luther sagt, ich lese etwa zweimal im Jahr die ganze Bibel durch. Zweimal die Bibel durchgelesen in einem Jahr. Also das habe ich gedacht, da kann ich auch noch wachsen. Schaffe ich bisher noch nicht, also muss ich die Schlagzahl erhöhen. Aber dann wird mir deutlich, dass je intensiver ich mit Gottes Wort lebe, je intensiver ich Gottes Wort höre, desto mehr kann auch ja das geschehen, was Jesus hier sagt, nämlich mein Leben kann Frucht tragen, fruchtbar werden für Gott und die Menschen meiner Zeit. Das ist also der erste Schritt, Jesus hören, hineinzublicken in die Bibel, zu lesen und zu lesen und zu lesen. Der zweite Schritt heißt Jesus folgen. Das ist wichtig. Jesus sagt, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch nach meinem Wort richtet, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Das ist das eine, auf das Wort hören und sich nach dem Wort richten. Und Jesus nennt das fest verbunden bleiben. Fest verbunden bleiben mit Jesus. Nicht nur einfach hören, sondern auch tun. Das ist wichtig. Ist bei Luther ganz interessant, wenn man das mal so seine Lebensgeschichte so ein bisschen schaut. Also der 31. Oktober, das war das Jahr 1517, als er sich aufgemacht hat, als Augustinermönch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und er hat sozusagen das, was er erkannt hat, das hat er nicht für sich behalten wollen, sondern das hat er gewusst, das muss ich jetzt in die Öffentlichkeit tragen. Das muss Gehör finden. Und 1518 lässt er sich von seinem geistlichen Vater, seinem Generalvikar Johann von Staupitz, lässt er sich vom Mönchsgelübde befreien. Er setzt Stück für Stück das um, was er erkannt hat. Interessant ist, dass er dann aber noch bis zum Jahre 1524 weiterhin in seiner Mönchskutte rumgelaufen ist. Ich habe so für mich gedacht, das mag manchmal so sein, dass wir Dinge erkennen vor Gott, die richtig wären und die richtig sind. Und dann braucht es aber Zeit, bis wir das dann wirklich umsetzen. Luther hat erkannt in dieser Zeit, mein Mönchsein, meine größte Anstrengung, hilft mir nicht darin, vor Gott gerecht zu werden. Das bringt nichts in Gottes Augen. Ich kann nicht sagen, ein Mönch ist Gott näher als ein Weingärtner, ein Bauer oder wer auch immer da in seiner Zeit sich mit viel Schweiß sein Brot verdiente. Das hat Luther erkannt. Und doch trotzdem erkannt hat, dass sein Mönchsweg ein Holzweg, eine Sackgasse ist, ist er noch 6 Jahre lang oder 7 Jahre lang in dieser Mönchskutte herumgelaufen. Und 1524, weiß nicht genau, was dann letztlich die äußere Ursache war, hat er die Mönchskutte abgelegt. Und 1525 hat er noch eins obendrauf gesetzt und hat eine Nonne geheiratet. Dann war allen klar, er hat wirklich mit seinem alten Leben gebrochen und er hat das umgesetzt, was er von Jesus her gehört und erkannt hat. Sich nach Jesu Worten richten. Wir wissen den Zusammenhang, weil wir alle nicht so unbedingt jetzt Mönche und Nonnen sind, war mir die Frage, wo ist unsere Herausforderung heute? Mir ist ein Text wichtig geworden, ich weiß nicht warum, aber ich will es einmal lesen aus dem Jakobusbrief, aus dem 3. Kapitel. Da ist einiges zur Zunge gesagt. Und auch da kommt der Weinstock vor. interessanterweise in diesem Zusammenhang. Da schreibt Jakobus, wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand. Und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Die Frage nach unserem geistlichen Wachstum, auch in diesem Bereich, aber es mögen auch ganz andere Bereiche sein, wo Gott uns fragt, bist du dabei, darin zu wachsen? Wie sieht es im Bereich der Zunge aus? Wäre ein Bereich, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, zu achten darauf. Und ich lebe nun mal auch mit einem Beruf, in dem man viel redet und ich denke eben mit Worten sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Unheil anrichten kann. Darauf zu achten und darin zu wachsen und wirklich zu dieser reinen Quelle zu werden, aus der allein frisches Wasser hervorquillt. Sich nach Jesu Worten richten. Und der dritte Schritt, Jesus hören, Jesus folgen, von Jesus sich korrigieren lassen. Die fruchttragenden Reben beschneidet der Weingärtner sorgfältig, sagt Jesus, die fruchttragenden Reben, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das scheint wichtig zu sein. Also ich bin jetzt kein Weinbauspezialist, aber ich entnehme das hier den Worten Jesu, dass es wichtig ist, auch die fruchttragenden Reben müssen anscheinend beschnitten werden, damit sie eben noch mehr Frucht bringen. Es reicht nicht, das einfach so wachsen zu lassen. Wildwuchs scheint eben für Weinbauern keine Alternative zu sein, sondern die müssen in den Weinberg mit ihren Scheren und müssen da Hand anlegen. Die Frage ist, der Korrektur nehme ich sie an. Luther wollte ja ursprünglich keine Reformation, auch keine Revolution, sondern was er wollte, war eigentlich eine Korrektur an der Kirche, an der er litt. Und die Frage war gewesen, würde die Kirche damals, wie heute, würde sie Korrektur annehmen? Würde sie sich von Gottes Wort her korrigieren lassen? Oder würde sie ihn vor die Tür weisen? Und ich denke, die Geschichte ist klar. Wer sie noch einmal vor Augen haben möchte, kann heute Abend schauen. Da gibt es den Luther-Film im ersten Programm. Und dann hat man es noch einmal direkt vor Augen, den Weg Martin Luthers zu seiner Zeit mit seiner Kirche. Wer darf wen korrigieren? Sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen, von Gottes Wort her korrigieren zu lassen, als Eheleute? Sind wir bereit, unsere Kinder zu korrigieren? Ich frage mich manchmal heute in der Schule auch, wer ist noch bereit, auch diese Generation zu korrigieren, damit sie zu beschneiden, um im Bild zu bleiben, damit sie mehr Frucht bringt. Mehr Frucht bringt, als wir gebracht haben. Dazu braucht es diese Korrektur. In unserer Kirche brauchen wir Korrektur. In unserer Gesellschaft brauchen wir Korrektur. Wer ist bereit, sich korrigieren zu lassen? Und wo sind die Leute, die andere korrigieren können, weil sie von Gottes Wort her geprägt sind. Wildwuchs oder Veredelung? Vielleicht ist das für manchen so eine ungewohnte Sache, sich korrigieren zu lassen. Und da möchte ich auf Jesus selbst hinweisen und damit auch schließen. Es ist interessant, dass Jesus selbst diese Frage gestellt hat. Heute sagt man oft, und auch in unserer Kirche, Landeskirche, ist das so fast schon geflügelt geworden, dass man von Evaluation spricht. Ich weiß nicht, ob alle schon mal diesem Wort begegnet sind oder auch von Evaluierungsprozessen. Hoppla, ist sehr schwer, das Wort. Aber das ist in aller Munde und meint, man lässt sich sozusagen einmal bewerten von anderen. Man schaut, was hat man bewirkt, vielleicht in den letzten Jahr oder in den letzten Jahren oder in einem bestimmten Projekt, es zu bewerten, zu evaluieren. Im Kirchenvorstand wollen wir das auch tun. Am kommenden Samstag haben wir uns so eine Auszeit gegönnt, Samstagnachmittag, um einmal zu schauen, wie sind die letzten 2 Jahre gelaufen und was ist gut, was ist schlecht gelaufen, wie kann es weitergehen. Und das ist eigentlich kein neues Ding, sondern Jesus selbst hat das schon gemacht. Und ich lese uns mal aus Matthäus 16, da heißt es in Vers 13, Matthäus 16, 13, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Ja, so ganz salopp mal in die Runde gefragt, was denken eigentlich die Leute über mich? Ja, da möchte Jesus mal das, was man vielleicht auch Feedback nennen könnte, möchte Jesus einfach mal hören, was denken die so über mich, die Leute? Das ist der Weg Jesu. Und die Jünger erwiderten, kriegt er jetzt so die ganze Bandbreite zu hören, was so die Leute über Jesus denken. Einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Ja, wieder auferstanden von den Toten. Und die denken also, du bist in den Fußstapfen von Johannes dem Täufer unterwegs. Andere halten dich für Elia, Prophet, der wiederkommen soll, bevor Gott ja seine Herrschaft aufrichtet. Für andere halten dich für Jeremia. Und dann noch, oder sie halten dich für einen anderen Propheten. Ja, kriegt er also die ganze Palette dessen, was da so im Volk so an Meinungen kursiert. Und ich denke mal, das war für ihn wichtig, dass er einfach mal so gehört hat, ach ja, das denken so die Leute über mich? Interessant. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, und für wen haltet ihr mich? Ja, das ist ja auch so eine Frage. Ja, ich kann Leute fragen, die mich weniger gut kennen und sagen, na, was denkt ihr so über mich? Und dann kann ich meine Ehefrau fragen oder meinen Ehemann oder Leuten, die mit mir Tag ein, Tag aus zu tun haben. Da wird das Urteil nochmal ganz anders ausfallen. Und auch hier fällt es an ganz anders aus. Petrus antwortet auf diese Frage und er sagt, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht wahr? Das ist die Frage. Bin ich bereit, mich dem auszusetzen, mich korrigieren zu lassen und im Letzten auch von Jesus korrigieren zu lassen oder zumindest von Menschen korrigieren zu lassen, die sich von Jesus prägen lassen. Wenn Wachstum Frage ist in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, Frage ist für einen ganz persönlich, dieses geistliche Wachstum, dieses Fruchtbringen im Sinne Jesus, dann braucht es diese 3 Dinge. Auf Jesus hören, die Bibel aufschlagen, sich nach der Bibel zu richten, Jesus zu folgen und sich von Jesus her korrigieren zu lassen. Und dann ist das, was dann daraus wächst, das kommt ganz natürlich. Das geschieht dann so, wie ich am Anfang das Bild hatte von diesen Kindern. Die müssen sich nicht anstrengen zu wachsen. Die merken das gar nicht. Aber uns als Älteren fällt es dann auf, vor allem wenn man sie eine gewisse Zeit, ein paar Jahre nicht gesehen hat. Und dann kann man sagen, Mensch, bist du aber gewachsen. Und ja, das wünsche ich uns allen, dass wir das auch im Geistlichen sagen können. Voneinander und wenn wir uns begegnen, sagen können, Mensch, bist du aber geistlich gewachsen. Soweit. Amen.